Wir haben eine ganze Reihe von Ursachen, die können wahlweise auftreten oder vielleicht auch gleichzeitig. Und das erklärt, denke ich, auch, warum es so wahnsinnig schwer ist, ein Heilmittel und eine Therapie zu finden, weil verschiedene Ursachen dahinter stecken. Hyperthermie, muss man sagen, das ist wie lebendig gekocht werden. Das ist schon ziemlich heftig. Es sind eigentlich zum Teil sogar demenzartige Symptome, aber es ist halt kein Alzheimer, es ist Long-Covid.
Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen, bei den vielen Betroffenen, aber auch für uns als Gesellschaft. Lockdowns und Schulschließungen, Long-Covid und die Corona-Impfung, was Menschen heute darüber erzählen, davon handelt dieser Podcast von und mit Nabil Attassi.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Das will ich auch zur Maske und anderen Debatten sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Die Belange der jüngeren Generation sind nicht genügend gesehen worden.
Corona. Was ist geblieben? Ein Podcast des SWR.
Long-Covid bzw. Post-Covid ist ein relativ neues Krankheitsbild. Sicher ist, es geht um längerfristige Einschränkungen der Gesundheit nach einer SARS-CoV-2 bzw. Corona-Infektion. Ja, mutmaßlich sind es etwa 6-8% aller Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, die dann unter Long- bzw. Post-Covid leiden. Das ist schon mal eine gewaltige Zahl. Ähnliche Symptome wie bei Long-Covid können auch nach einer Corona-Impfung auftreten. Dieses Krankheitsbild wird dann Post-Vac-Syndrom genannt. Long- bzw. Post-Covid ist wirklich nicht leicht zu erforschen, weil es eben so viele unterschiedliche Gesichter haben kann. Wie groß der Leidensdruck ist, das konntet ihr ja schon hier im Podcast mit Sandra Lusiak hören. Sie hat seit über 3 Jahren Post-Covid, war schon 2-mal hier bei uns und hat ihre Geschichte erzählt, 2022 und eben jetzt ganz aktuell nochmal. Die Folgen mit ihr, die gibt's bei uns im Netz und in der ARD Audiothek. In dieser Folge geht's jetzt mit Ulrike Till aus der SWR Wissenschaftsredaktion um den neuesten Stand rund um Forschung und Therapie von Long- bzw. Post-Covid. Ja, ich spreche mit Ulrike Till von der SWR Wissenschaftsredaktion. Sie verfolgt schon seit einiger Zeit die Entwicklungen rund um Forschung und Therapie von Long-Covid bzw. Post-Covid. Hallo Ulrike.
Hallo Nabil.
Ja, da sind wir ja schon bei der ersten Fragestellung. Ja, wenn wir über Long-Covid sprechen, dann meinen wir in der Regel ja eigentlich was anderes. Denn mit der Verwendung des richtigen Begriffs, da gibt es nach wie vor so ein paar kleine Unklarheiten.
Ja, also das geht tatsächlich selbst in der Fachpresse munter durcheinander. Es gibt die Begriffe Long-Covid und Post-Covid. Und die offizielle Unterscheidung laut Weltgesundheitsorganisation ist ganz einfach die. Long-Covid, das sind die anhaltenden Beschwerden 4 Wochen nach Long-Covid, also alles, was länger als 4 Wochen noch da ist. Und Post-Covid, das ist alles nach 3 Monaten. Das Robert-Koch-Institut macht es noch komplizierter. Die sprechen nach 3 Monaten vom Post-Covid-Zustand. Aber im Grunde wird selbst von Medizinerinnen und Medizinern oft ganz pauschal umgangssprachlich von Long-Covid geredet. Bei allen Beschwerden, die nach einer Infektion länger anhalten und belastend sind. Und ich denke, wenn wir das so relativ umgangssprachlich halten, dann passt das auch für den Podcast hier.
Aber wenn wir es jetzt ganz korrekt machen, wenn wir also über Long-Covid-Verläufe sprechen, dann müssten wir eigentlich korrekterweise Post-Covid sagen.
Müssten wir eigentlich ja, weil es eben um Fälle geht, die länger als 3 Monate bestehen.
Wenn man jetzt da die Grenze setzt zwischen Long- und Post-Covid bei 12 Wochen beziehungsweise dann nach der Infektion, Corona-Infektion, die gibt es ja nach wie vor. Also wie steht es denn um die Long-Covid-Fälle, die aktuell zu verzeichnen sind, oder ist das eher rückläufig jetzt im Augenblick?
Also grundsätzlich muss man mal sagen, es gibt nicht so ein bundesweites Verzeichnis von Long-Covid-Fällen. Insofern ist auch die Statistik da immer so ein bisschen schwierig und wackelig. Aber was sich schon gezeigt hat, dass seit die Omikron-Variante, und das ist ja jetzt schon eine ganze Weile, seit die das Geschehen beherrscht, gibt es weniger Long-Covid als am Anfang der Pandemie. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass mit Omikron und den Kindern von Omikron die Verläufe weniger schwer sind. Und ein leichterer Verlauf hat auch ein geringeres Risiko für Long-Covid.
Also man kann schon sagen, dass zum Beispiel während der Delta-Variante, die galt ja immer als besonders aggressiv, dann wohl auch die schwerwiegendsten und langwierigsten Long- bzw. Post-Covid-Fälle entstanden sind.
Genau. Genau, absolut. Und es ist tatsächlich, also es korreliert, Menschen, die einen schweren oder sehr schweren Long-Covid-Verlauf hatten, hatten ein höheres Risiko oder haben es immer noch, Long-Covid zu entwickeln, obwohl es natürlich auch Menschen mit einem leichten Krankheitsverlauf gab, wo dann trotzdem anhaltende Symptome geblieben sind. Aber so pauschal kann man das schon so sagen. Am Anfang der Pandemie war es ein größeres Problem.
Mhm. Schauen wir da mal auf die Symptome. Also es gibt ja so viele Fälle von Long- bzw. Post-Covid. Ich glaube, wir können uns jetzt einfach auf Long-Covid einigen, ne? Weil jetzt da versteht das schon jeder, was gemeint ist. Wenn wir da jetzt drüber sprechen, über die einzelnen Symptome. Es gibt ja so viele Fälle. Da gibt es ja zum Beispiel Daten aus Großbritannien, die zeigen, es sind so 7,5-8% der Fälle dort gewesen, die Corona hatten, die dann auch Long-Covid entwickelt haben. Da wurde ja viel auch schon über die Symptome gesprochen. Kann man sagen, dass man jetzt inzwischen schon sehr viel darüber weiß?
Also man weiß sehr viel über mögliche Symptome, aber dadurch, dass es einfach mehr als 200 unterschiedliche Symptome gibt, die oft ganz unspezifisch sind, also sowas wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, depressive Symptome, auch die Fatigue, also diese Erschöpfung in unterschiedlichen Schweregraden, das tritt natürlich bei einer ganzen Reihe von anderen Krankheiten auch auf und dann muss man erstmal rausfinden, liegt es wirklich an einer vorangegangenen Covid-Erkrankung oder vielleicht an was anderem. Es ist kein einheitliches Krankheitsbild. Es wird auch diagnostiziert über so ein Ausschlussverfahren, dass man erstmal guckt, was könnten noch Ursachen sein. Und wenn man da nichts findet und Covid bestätigt ist, dann ist es halt sehr wahrscheinlich Long-Covid. Also das sind alles doch große Probleme. Das wichtigste und auch schwerwiegendste Symptom, das ist eben diese Fatigue, die Erschöpfung. Und wenn die sehr weit geht, ist es das chronische Erschöpfungssyndrom, unter dem auch die Sandra Lusiak leidet oder gelitten hat, wo dann gar nichts mehr geht im Alltag, wo die Leute komplett erschöpft sind bei der allerkleinsten Anstrengung.
Was Sandra Lusiak uns ja auch häufig berichtet hat, ist dieser sogenannte Brain Fog. Da wird ja eine ganze Reihe von Symptomen drunter zusammengefasst. Also das kann ja Konzentrationsschwäche sein, aber es können auch ganz andere Dinge sein.
Ja, das ist eben, wie du sagst, Konzentrationsschwäche. Das kann aber auch sein, dass man sich an simple Sachen nicht mehr erinnern kann, dass man bei dienstlichen Terminen völlig überfordert ist und auch so einem klassischen Zoom-Meeting nicht mehr richtig folgen kann. Fehler macht inhaltlicher Art, die einem in gesundem Zustand nie passieren würden. Also das ist ein ganz weiter Bereich. Das sind eigentlich zum Teil sogar demenzartige Symptome. Aber es ist halt kein Alzheimer, es ist Long-Covid.
Hm. Gibt es so ein paar Symptome, die sich jetzt herausgestellt haben, die dann doch am häufigsten vorkommen, also die so ein bisschen die Hauptsymptome darstellen? Also Fatigue haben wir, diesen sogenannten Brain Fog, das ist ja ein bisschen heterogen, aber das haben wir auch. Gibt es da noch mehr Dinge, die da noch dazu gehören?
Ja, also es sind durchaus auch bei einigen Betroffenen wirklich organische Probleme, also dass sie mit dem Herzen plötzlich Probleme kriegen, dass sie mit der Lunge Schwierigkeiten haben, also wirklich anhaltende Atemproblematik, insbesondere natürlich, wenn die Leute auf der Intensivstation beatmet werden mussten, aber das ist ja nicht ganz so häufig passiert. Und jetzt zu sagen, was ist das häufigste Symptom, das ist auch deshalb nicht so leicht festzustellen, weil viele Betroffene mehr als ein Symptom haben. Also viele haben zwei oder eben auch drei Symptome und dann kann man das gar nicht mehr auseinanderhalten, weil sich's halt doppelt.
Kann man das auch mit den Varianten so ein bisschen auseinanderhalten? Also gibt's zum Beispiel zur Zeit von Delta, als da die Infektionen waren, gibt's da vielleicht mehr Schädigungen der Organe als jetzt bei Omikron?
Also ich habe den Eindruck gehabt, dass jetzt zum Beispiel diese Lungenproblematik, dass die da wohl noch häufiger war, weil das eben auch im Zuge der Erkrankung die Lunge stärker angegriffen war als jetzt eben mit den milderen Varianten. Und was ganz typisch ist, also in den ersten Pandemie-Monaten, da war ja Geruchs- und Geschmacksstörung. Das war ja ein ganz klassisches Symptom, ich habe Corona. Und das ist bei manchen Leuten dann eben auch monatelang nicht mehr weggegangen. Sehr, sehr belastend auch. Und das ist jetzt ein Symptom, das taucht während der Krankheit praktisch nicht mehr auf und natürlich dann auch nicht als Long-Covid-Symptom.
Ja, viele erinnern sich vielleicht an die eigene Corona-Infektion. Das ging dann auch phasenweise dann schon mal ganz schön auf die Lunge, hat aber später mit Omikron dann schon wieder so ein bisschen nachgelassen, das Ganze. Aktueller Stand der Forschung, es gibt viele Fälle von Long- bzw. Post-Covid, das heißt, es wird auch viel geforscht. Gibt es denn schon so Fortschritte, wenn man jetzt mal schaut, was ist denn die Ursache überhaupt dahinter?
Ja, also da gibt's wirklich gerade jetzt von Anfang diesen Jahres ganz, ganz spannende Ergebnisse und zwar aus zwei Studien. Also die eine ist im Februar an der Charité veröffentlicht worden und zwar haben da Forscher sich Autopsieuntersuchungen angeguckt von Menschen, die nach Covid verstorben sind und haben dann geguckt, was ist da eigentlich mit den Immunzellen passiert. Und konnten eigentlich eine ziemlich gängige These widerlegen. Die gängige These war eigentlich, es sieht so aus, als ob das Coronavirus richtig ins Gehirn geht und da Schäden macht. Und die haben jetzt aber rausgefunden, dass es wohl eher so ist, dass Nervenzellen im Gehirn auf eine chronische Entzündung im Rest des Körpers reagieren. Also dass das mehr so ein indirekter Mechanismus ist. Und diese Nervenzellen, die sie da wirklich nachweisen konnten im Hirngewebe, die schütten dann, so die Vermutung, Botenstoffe aus, die unter anderem auch die Fatigue verursachen können. Denn diese Nervenzellen, die sitzen im Hirnstamm und zwar genau da, wo Antrieb, Motivation und so ein bisschen allgemein unsere Stimmung gesteuert wird. Die sitzen zwar im Hirnstamm, aber die reichen mit ihren Fortsätzen bis in Lunge, Darm und Herz und können entsprechend da natürlich auch Dinge auslösen. Also die These dieser Charité-Studie ist, Long-Covid beruht möglicherweise oder wahrscheinlich auf einer chronischen Entzündung, die das Immunsystem entgleisen lässt.
Spannende These, klingt alles nachvollziehbar. Wenn man jetzt das Virus anguckt, es gab ja auch einige Untersuchungen, die gezeigt haben, das Virus wird man vielleicht auch bei Long-Covid gar nicht so richtig los oder ist es nie richtig losgeworden?
Genau, also das ist eine der Thesen. Das läuft so unter der Überschrift Virusreservoir. Es könnte eben sein, dass da restliche Coronaviren noch im Körper irgendwo schlummern. Und das ist auch eine These. Ich hatte ja gesagt, es gibt da zwei spannende Studien. Und die andere, die stammt von der Uni Zürich, im Januar jetzt dieses Jahr in Science erschienen. Und da läuft es drauf raus, dass diese Forscher sagen, wahrscheinlich liegt diese ganze chronische Entzündung, das liegt an dem sogenannten Komplementsystem. Und das ist ein Teil unseres angeborenen Immunsystems. Das wird aktiviert und soll auch aktiviert werden, wenn wir halt uns irgendwelche Krankheitserreger einfangen, wie Corona. Und wenn es gut läuft und richtig läuft, dann fährt das irgendwann wieder runter und schaltet ab, wenn wir die Krankheit besiegt haben. Und bei manchen Leuten bleibt das eben wohl aktiv und richtet dann massive Schäden an, nämlich wahrscheinlich sogenannte Mikrogerinnsel und die Innenwände der Blutgefäße, die werden geschädigt, rote Blutkörperchen können zerstört werden. Damit lassen sich dann auch Schäden an ganz verschiedenen Zellen und Organen erklären und vielleicht auch die chronische Fatigue. Jetzt muss man sagen, es gibt auch Kritik an dieser Studie, die hat für Riesenschlagzeilen gesorgt. Also da stand wirklich in der Zeitung, Schweizer Forscher finden Ursache von Long-Covid. Aber andere Wissenschaftler haben gesagt, hey, passt mal auf, die Studie war sehr klein. Das waren insgesamt nur 140 Teilnehmer und nur 40 davon hatten Long-Covid. Müsste man sich jetzt nochmal in größeren Studien ganz gründlich angucken.
Das auf jeden Fall. Aber so ein paar Dinge, die in der Studie beschrieben werden, kommen einem schon bekannt vor. Also Stichwort Mikrogerinnsel, das haben wir irgendwie im Zusammenhang mit Corona auch alles schon mal gehört irgendwie. Oder auch das Thema Immunsystem, das nie richtig runtergeregelt wurde nach der Infektion.
Genau, genau. Und interessanterweise, also eigentlich, das ist so ein doppelter Pfad mit dem Immunsystem und den Antikörpern. Also einmal könnten das sein Antikörper gegen schlummernde Viren. Also entweder Reste von Coronaviren oder eine andere Möglichkeit ist auch, dass andere Viren, die wir uns viel früher eingefangen haben, zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus, das ist das, was das pfeifersche Drüsenfieber macht, oder andere Herpesviren, die könnten durch so eine Corona-Infektion aufgeweckt werden aus ihrem Ruhezustand. Und dann läuft der Körper amok gegen diese Viren, die jetzt gar nicht Corona sind, aber die hat es halt wieder hervorgeholt. Und die dritte Möglichkeit wäre halt, dass der Körper einfach gegen sich selber kämpft, angetrieben durch so eine Corona-Infektion und dann Auto-Antikörper entwickelt, die man bei einigen Long-Covid-Patienten, aber eben nicht bei allen gefunden hat. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Ursachen, die können wahlweise auftreten oder vielleicht auch gleichzeitig. Und das erklärt, denke ich, auch, warum es so wahnsinnig schwer ist, ein Heilmittel und eine Therapie zu finden, weil verschiedene Ursachen dahinter stecken.
Das klingt auch alles plausibel. Da darf man gespannt sein, welche neuen Erkenntnisse da noch dazukommen. Wir sind schon beim richtigen Stichwort, nämlich bei der Therapie. Bei Sandra Lusiak, da war ja immer wieder die Rede vom sogenannten Pacing, dass sie das gemacht hat. Kannst du noch mal kurz erklären, Ulrike, was versteht man unter dem Pacing und was weiß man da inzwischen zur Wirkung?
Ja, also das ist wirklich ein inzwischen klassischer und sehr bewährter Ansatz, um Menschen mit diesem chronischen Fatigue-Syndrom zu helfen. Denn ein zentrales Symptom ist ja, dass sie einfach ganz schnell völlig erschöpft sind, also dann einen sogenannten Crash erleben und vielleicht schon das Zähneputzen zu viel ist oder mit dem Hund Gassi gehen, das ist schon gar nicht mehr möglich. Und das kann sein, dass das Betroffene dann tagelang oder noch länger völlig ausnockt. Ich habe da jetzt einen ganz guten Vergleich mehrfach gelesen, wie ein defekter Akku. Und den soll man ja auch nicht komplett entladen, sonst kriegt man den kaum noch wieder hochgefahren. Mhm. Also wird den Menschen empfohlen, ihre Energieressourcen zu schonen. Kann man machen, indem man wirklich Tagebuch führt und sagt, so, was hat mir gut getan, was hat mir gar nicht gut getan, was muss ich meiden. Man kann auch mit einer Fitnessuhr nach ärztlicher Absprache dann bestimmte Pulsbereiche definieren, so, was erlaube ich mir, wie hoch darf mein Herzschlag gehen. Und wenn die Fitnessuhr schneller wird oder der Puls, dann muss man sofort aufhören mit was man auch immer macht. Was auch viele sagen, was ihnen hilft, ist Entspannungsübungen, also autogenes Training, Meditation. Das sind so wirklich eine Kombination von Ansätzen, die das Problem nicht wegkriegen und auch nicht heilen, aber helfen können, damit umzugehen und vielleicht allmählich die Energie wieder ein bisschen hochzufahren.
Geholfen hat ja bei Sandra Lusiak dann schließlich die Hyperthermie. Darüber hat sie ja viel erzählt, wie das abläuft, wie sie es gemacht hat. Sie war in Bayern in einer Klinik, die das anbietet. Wie ist das jetzt so ein bisschen aus der objektiven Sicht einzuordnen, diese Therapie?
Ist ein bisschen schwierig. Also Hyperthermie, muss man sagen, ist auch ein schulmedizinisch etabliertes Verfahren in der Krebstherapie. Da geht es um die lokale Überwärmung des Tumors. Da nutzt man aber ganz andere Temperaturen, so 42, 43 Grad. Das könnte man auf den ganzen Körper um Gottes Willen bloß nicht anwenden. Und jetzt in dieser Long-Covid-Therapie, da findet das nach allem, was ich gesehen habe, eigentlich nur in so alternativmedizinischen, komplementärmedizinischen Kliniken und Praxen statt. Das Problem ist, es gibt eine ganze Reihe von sehr, sehr positiven Einzelfallberichten, wie auch von der Sandra Lusiak. Aber ich konnte jetzt keine große Studie, doppelblind, Zufallsverteilung mit Kontrollgruppe, so der wissenschaftliche, schulmedizinische Goldstandard. Nachdem habe ich jetzt zumindest keine Studie gefunden, die sagt, ja super, das klappt. Es gibt kleine Studien eben ohne Kontrollgruppe, wo die Ergebnisse sehr positiv sind. Ich denke, wenn jemand das überlegt zu machen, sollte man einfach wirklich mit dem eigenen Arzt oder Ärztin reden. Auch ob man das natürlich vom Kreislauf her verträgt, das ist ja eine extreme Belastung. Also die Sandra Lusiak hat ja gesagt, das ist wie lebendig gekocht werden. Das ist schon ziemlich heftig. Bei ihr musste ja die allererste Behandlung auch abgebrochen werden. Also man sollte nicht die Vorstellung haben, dass das so komplett risikofrei ist. Ich denke, da sollte man sich gut medizinisch beraten lassen erstmal.
Und sie hat uns ja auch erzählt, dass es da schon einige Menschen gab, die sie auch selber kennt und die auch aufgrund ihrer positiven Erfahrungen das gemacht haben, bei denen das dann nicht die Wirkung hatte, die positive wie bei ihr. Thema Blutwäsche, wenn wir das kurz streifen, Ulrike, kann man dazu was sagen? Also Blutwäsche, das klingt ja erstmal ziemlich martialisch.
Ja, klingt martialisch, aber so krass ist es jetzt auch nicht. Also das lässt sich schon machen. Dann also Nierenpatienten haben ja auch Dialyse und man wird dann halt an entsprechende Geräte angeschlossen und dann werden aus dem Blut bestimmte Bestandteile halt rausgefiltert. Gibt's verschiedene Verfahren. Das ist auch schon wieder ein bisschen komplizierter, als man auf Anhieb denkt, weil es nicht die Blutwäsche gibt, sondern es gibt die sogenannte Plasmapherese. Da hat jetzt eine ganz renommierte Gesellschaft, die Cochrane-Gesellschaft, die eben immer guckt, steckt da wirklich Substanz hinter medizinischen Verfahren. Die konnten zum Beispiel keine Studie finden, jetzt ganz kürzlich, die da einen Nutzen wirklich belegt hat. Und die sagen deshalb auch, also wirklich nur im Rahmen von klinischen Studien sollte man sich darauf einlassen. Dann gibt's die Help-Apherese, die ist schon etabliert zur Behandlung von Störungen im Fettstoffwechsel. Die Hersteller dieser Geräte, die sagen, das würde auch diese sogenannten Mikrogerinnsel bei Long-Covid beseitigen. Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie, also die Nierenexperten, die sind da ganz kritisch. Die sagen, es gibt keine wissenschaftlich belastbaren Studien. Die sind ein bisschen oder halten es zumindest für möglich, dass was dran ist bei der Immunblutwäsche. Und das ist die Art von Blutwäsche, wo es darum geht, Autoantikörper, also die gegen den eigenen Körper gerichteten Antikörper, die bei manchen Long-Covid-Patienten da sind, die aus dem Blut rauszuspülen. Mhm. Da laufen im Moment Studien, Ergebnisse soll es dieses Jahr geben, muss man abwarten. Im Moment sagt nochmal eine andere offizielle Stelle, der sogenannte Eagle-Monitor, wo eben Fachleute gucken, so Selbstzahlerleistungen, was bringen die? Die sagen im Moment, das Verfahren ist unklar. Also ich glaube, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie sich die Studien entwickeln.
Ja, aber einiges kann man ja sehen, läuft da im Augenblick. Dann gibt es noch ein neues Medikament, das hat einen relativ schmissigen Namen und taucht jetzt immer mal wieder in der Öffentlichkeit auf, BC007.
Ja, also das sorgt wirklich schon seit Beginn der Pandemie für Schlagzeilen und riesengroße Hoffnung. Ich glaube, 2021 gab es da die ersten Einzelfallberichte. Da sind Augenärzte in Erlangen darauf aufmerksam geworden, dass dieser Wirkstoff, der eigentlich mal entwickelt wurde, um Herzpatienten zu helfen, weil der nämlich die Durchblutung der feinsten Blutgefäße verbessern soll. Und die haben das, weil sie im Auge bei Long-Covid-Patienten gesehen haben, dass da auch bestimmte Durchblutungsstörungen sind, haben die denen probehalber 4 Probanden mal dieses Mittel gegeben. Und tatsächlich in diesen 4 Fällen sind die Long-Covid-Symptome verschwunden. Also das war sehr verblüffend. Und jetzt läuft gerade oder soll beginnen eine größere Studie, schon Phase 2, mit insgesamt 114 Patientinnen und Patienten. Auch da müssen wir die Ergebnisse abwarten. Die sollen im Herbst kommen. Aber was ich ein bisschen schwierig finde, auch auf lange Sicht, selbst wenn da super Ergebnisse rauskommen, es hieß jetzt schon, eigentlich würden wir es gerne mit mehr Leuten machen, aber dieser Wirkstoff ist so teuer und aufwendig zu produzieren, dass wir wirklich erstmal nur für 114 Patientinnen auf ein Jahr überhaupt eine entsprechende Dosis herstellen können. Das heißt, der Hersteller Berlin Cures, heißt die kleine Pharmafirma, die brauchen wirklich auch Investoren, um überhaupt dann auch in so eine große Zulassungsstudie zu gehen. Da sind halt leider noch ganz viele Fragezeichen dran, selbst wenn die Ergebnisse positiv sein sollten.
Da ist wohl auf jeden Fall noch ein bisschen Geduld erforderlich, weil nach der Phase-2-Studie kommt ja dann bekanntermaßen, also es ist ja jetzt schon an Patienten, aber dann auch noch mal eine Phase-3-Studie. Also bis dieses Medikament dann wirklich zur Anwendung kommen würde, das kann wohl noch eine ganze Weile dauern. Ulrike, gibt es denn noch weitere Therapien, über die man sprechen könnte oder Ansätze?
Ja, also wenn man jetzt mal von der Fatigue-Behandlung weggeht zu Long-Covid-Betroffenen, die wirklich Organprobleme haben, zum Beispiel am Herz, da gab es letzten Sommer sehr interessante Ergebnisse bei einem Herzkongress in Barcelona. Und da wurden Ergebnisse vorgestellt, wo die Inhalation von reinem Sauerstoff Betroffenen mit Herzproblemen geholfen hat. Aber im Moment ist tatsächlich noch die genaue Dosis und die Häufigkeit, mit der man das machen muss, noch offen. Also in der Studie, die da vorgestellt wurde, da haben Betroffene 2 Monate lang fast täglich, also auch ganz schön aufwendig, 1,5 Stunden lang jeweils so eine hyperbare Sauerstofftherapie, wie das heißt, bekommen. Mhm. Und ja, ich habe das jetzt noch nicht publiziert gelesen, erstmal nur Kongressergebnisse. Ich würde mal sagen, vielversprechende Richtung, aber auch da müssen wir erstmal noch weitere Daten sicher abwarten.
Also es ist spannend, es bleibt spannend, soweit der aktuelle Stand aus Wissenschaft, Forschung und Therapie zu Long-Covid von Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Vielen Dank, Ulrike.
Sehr gerne.
Die Geschichte von Sandra Lusiak, die gibt's nicht nur in dieser Folge, sondern eben auch in der ersten Episode, denn vor 2 Jahren haben wir sie zum ersten Mal gesprochen, bei uns im Netz nochmal nachzuhören im Podcast Corona Helfer. Und den Link, den haben wir dann auch nochmal hier. Danke, Ulrike.
Jo.
Corona, was ist geblieben? Ein Podcast des SWR. Konzept und Moderation Nabil Atassi. Sounddesign Marte Stoic. Grafik und Distribution Scarlett Messing. Redaktion im SWR Manuel Dörflinger und Carola Oldenkott. Alle Folgen jetzt anhören in der ARD Audiothek und auf swr1.de.
Und hier noch ein Hörtipp für euch. Kann es auch nach einer Grippe Langzeitfolgen wie nach einer Covid-19-Erkrankung geben? Oder was bringt es, wenn man einen Dry January ohne Alkohol einlegt? Im Podcast Kekules Gesundheitskompass, da liefert Professor Alexander Kekule mit den MDR-Aktuellmoderatoren Susan Böttcher und Jan Kröger Hintergründe zu Themen rund um die Medizin und Gesundheit, bewertet relevante Studienergebnisse und spricht über aktuelle gesundheitspolitische Entscheidungen. Außerdem können Hörerinnen und Hörer Fragen an den Wissenschaftler und Virologen stellen. Kekules Gesundheitskompass erscheint alle 2 Wochen donnerstags. Ihr findet den Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link, den stellen wir euch außerdem in die Shownotes.